SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die Bürgerlichen wollen den Bundesrat zwingen, den Lockdown schneller zu beenden. Dagegen wehrt sich die Linke. Entscheidend wird die CVP sein. Seit 3 Monaten Chef Schweiz der Credit Suisse. Wo sieht Thomas Gottstein seine Bank in der Corona-Krise? Die USA und Iran spielen wieder mit dem Feuer. Dieses Mal geht es um einen iranischen Militärsatelliten. Und im Tagesgespräch reden wir über das deutsch-italienische Verhältnis, das auch schon besser war. Unser Gast, die römische Museumsdirektorin Maria Gazzetti. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hofer und Ursula Vogler mit den Nachrichten. Die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter fordert individuelle Besuchsregeln im Altersheim.
Die Besuchsverbote in den Alters- und Pflegeheimen müssten gelockert werden, gemäß den individuellen Voraussetzungen der Bewohnerinnen und Bewohner, fordert die Stelle. 6 Wochen nach den ersten kantonalen Besuchsverboten seien über 50 Beschwerden eingegangen. Menschen in Heimen bräuchten einen sehr hohen Schutz vor dem Coronavirus, aber auch die Entscheidungsfreiheit im Kontakt mit den Angehörigen, so die Beschwerdestelle weiter. Als ungerechtfertigt erachtet sie etwa eine komplette Isolierung in Zimmern, wenn keine Krankheitsfälle vorlägen, oder ein Verbot von Spaziergängen im Freien. Die Rechtskommission des Ständerates will Lehren aus der Corona-Krise ziehen. Die Schweizer Rechtsordnung müsse aufgrund der Erfahrungen kritisch überprüfen und allenfalls auch angepasst werden, heißt es in einer Mitteilung. Das notrechtliche Handeln des Bundesrates während der Krise sei beispiellos in der jüngeren Vergangenheit. Mögliche Probleme sieht die Kommission zum Beispiel bei der Mitsprache des Parlaments. Das Parlament müsse auch in Krisenzeiten ungehindert weitergeführt werden können. Diesem Aspekt solle sich nun die Staatspolitische Kommission annehmen. Wenn am Montag Coiffeursalons oder Kosmetikstudios wieder öffnen, sollten diese vorher zwingend die Trinkwasserleitungen durchspülen. Diesen Hinweis gibt der Bund in einer Mitteilung. Die Trinkwasserinstallationen in geschlossenen Betrieben, Arztpraxen oder anderen Einrichtungen seien meist über mehrere Wochen kaum genutzt worden. Dies fördere die Bildung von Mikroorganismen wie etwa Legionellen. Wichtig sei zudem, dass mehrere Wasserhähne gleichzeitig geöffnet würden, schreibt der Bund. Die Spülung müsse für Kalt- und Warmwasser getrennt erfolgen. Die Zürcher Kantonsregierung will Kindertagesstätten unterstützen. Kita-Plätze sind wegen der Corona-Pandemie noch schwach belegt. Deshalb schlägt der Zürcher Regierungsrat vor, dass Kanton und Gemeinden rund 80% der Ertragsausfälle übernehmen sollten. Er rechnet mit Kosten von höchstens 13 Millionen Franken pro Monat für den Kanton. Das Kantonsparlament muss den Vorschlag genehmigen. Gestern Mittwoch kündigte auch die Berner Kantonsregierung Sofortmaßnahmen für Kitas über 13 Millionen Franken an. Auch andere Kantone haben Hilfen zugesagt. Das Bundesamt für Gesundheit hat seit gestern 228 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus erfasst, für die Schweiz und Liechtenstein. Am Vortag waren es 205 neue Fälle innerhalb eines Tages. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle liegt gemäß dem BAG bei rund 28.500. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt neu bei 1.268. Das sind 51 mehr als gestern. Die Zahlen beruhen auf Meldungen, die das Bundesamt für Gesundheit bis heute früh erhalten hat. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel warnt die Bundesländer davor, die Maßnahmen gegen das Coronavirus zu stark zu lockern. Die sinkenden Infektionszahlen seien lediglich ein Zwischenerfolg. Dieser sei zerbrechlich, sagte die Kanzlerin in einer Rede vor dem Bundestag. Merkel mahnte die Bundesländer, die Lockerungen, die Bundesregierung und Bundesländer letzte Woche gemeinsam beschlossen hätten, behutsam umzusetzen. Die Umsetzung in den Bundesländern wirke auf sie in Teilen zu forsch. In Australien sind die Feuer der Buschbrände erloschen, doch deren Rauchwolke zieht noch immer um die Welt. Die Wolke sei in den letzten 100 Tagen bereits ein paar Mal um die Erde gewandert, berichten neuseeländische Forscher vom Nationalinstitut für Wasser- und Atmosphärenforschung. Reste der Rauchwolke befänden sich gerade über Südamerika, heißt es. Rauch- und Kohlenstoffpartikel, der Feuer in Australien, seien bis rund 35 Kilometer hoch in die Erdatmosphäre gelangt. Bei den Bränden zwischen September und März in Australien wurden 12 Millionen Hektar Land zerstört. Der diesjährige Solothurner Literaturpreis geht an die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer. Helfers Werk umfasst Romane, Erzählungen und Theaterstücke sowie auch Kinderbücher. Mit ihrem neuesten Roman »Die Bagage« gelinge ihr ein Neuanfang für das bisher belächelte Genre des Heimatromans, schreibt die Jury. Mit dem Solothurner Literaturpreis wird das Gesamtwerk deutschsprachiger Autorinnen und Autoren gewürdigt. Er ist mit 15.000 Franken dotiert. Wegen der Corona-Pandemie wird die Auszeichnung im nächsten Jahr verliehen. Das Wetter. Heute und morgen ist es oft sonnig, tagsüber bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Morgen sind die Quellwolken etwas zahlreicher, gebietsweise sind in den Bergen Regenschauer möglich. Die Temperaturhöchstwerte erreichen beidseits der Alpen 21 bis 25 Grad.
Der Bundesrat soll vorwärts machen beim Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen und der Öffnung der Wirtschaft. So tönt es im Parlament. Gleich drei Motionen hat die Wirtschaftskommission des Nationalrates gestern überwiesen, um das zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielte hier die CVP. Aus dem Homeoffice Bundeshausredaktor Oliver Washington.
Leo Müller ist kein Mann der lauten Worte. Der CVP-Nationalrat äußert seine Kritik am Bundesrat zurückhaltend, aber unüberhörbar.
Der Bundesrat hat sehr gute Arbeit geleistet, aber jetzt sind wir der Meinung, da die Öffnungsschritte, da ist der Entscheid nicht ganz geglückt.
Neben der SVP und der FDP forderten bereits in den letzten Tagen auch einzelne CVP-Vertreter ein rascheres Vorgehen vom Bundesrat. Nun sind diese Einzelstimmen zu einer konsolidierten CVP-Haltung in der Wirtschaftskommission geworden.
Bis anhin hat die CVP, die Mitte-Fraktion, ja gesagt, der Bundesrat macht es gut, das ist auch so. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, da einen Schritt vorwärts zu gehen.
Deshalb hat die Nationalrätliche Wirtschaftskommission mit einer SVP-FDP-CVP-Mehrheit drei Motionen überwiesen, welche etwa fordern, dass am 11. Mai sämtliche öffentlich zugängliche Einrichtungen wieder offen sein sollen. Und die Wirtschaftskommission legt auch ein Konzept vor, in welchen Schritten Restaurants, Bars und Diskotheken wieder sollen öffnen können. Den Grünliberalen geht das zu weit, so sagt Parteipräsident Jürg Grossen.
Die GLP ist grundsätzlich auch der Meinung, man sollte ein bisschen mehr Mut haben und schneller öffnen. Hingegen die Motion, wie sie jetzt da vorgelegen haben, die sind zu strikte formuliert und zu detailgenau. Also da hat der Bundesrat hätte da keinen Spielraum und deshalb konnten wir die nicht unterstützen.
Und auch Linksgrün kritisieren diesen Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrates. So ergänzt die Präsidentin der Grünen, Regula Ritz.
Wir finden tatsächlich auch, dass es schwierig ist, dass der Bundesrat so vage bleibt bei vielen Branchen, wann sie wieder öffnen können. Wir finden es auch schwierig, dass es eine Ungleichheit gegeben hat zwischen den großen Detailhandelsgeschäften und den kleinen Fachgeschäften. Da hat der Bundesrat auch jetzt korrigiert. Aber dass die Wirtschaftskommission des Nationalrates einen eigenen Öffnungsplan macht, ohne die Anhörung der Gesundheitsfachleute, der Wissenschaft, das geht nicht.
Doch lässt sich die SVP-FDP-CVP-Mehrheit der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission davon nicht beirren. Sie setzten nun vielmehr auf die Schwesterkommission im Ständerat, die nächste Woche tagt, sagt etwa FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger.
Der Druck ist jetzt da von der WAG N. Ich denke, die WAG des Ständerates wird nächste Woche auch nochmals tagen. Wenn die dann sich auch noch dazu bewegen können, eine dieser Forderungen zu übernehmen. Und der Druck ist sowieso schon groß von den Wirtschaftsverbänden, auch von den Detailfachverbänden und so weiter. Auch die Kantone haben das gefordert. Von dem her sollte der Bundesrat hier wirklich nochmals über die Bücher gehen.
Wichtig wird also sein, was die Wirtschaftskommission des Ständerates nächste Woche entscheidet. Und ob es zu einer Mehrheit reicht, wird auch da wesentlich von der CVP abhängen. Stefan Engler ist CVP-Ständerat und sitzt in der Wirtschaftskommission. Auch er zeigt Sympathien für die Forderungen der nationalrätlichen Schwesterkommission, gibt aber ganz grundsätzlich zu bedenken,
Sobald man für das Instrument der Motion wählt, begibt man sich auch in eine Verantwortung. Und das Epidemiengesetz sieht ausdrücklich vor, dass der Bundesrat in der Verantwortung steht. Und das wird man gut abwägen müssen, ob man hier eine Verantwortung übernehmen möchte, die eigentlich der Bundesrat wahrzunehmen hat.
Es geht um Verantwortung und auch deshalb ist schwierig vorherzusagen, wie das Parlament in der Sondersession tatsächlich abstimmen würde. Weil es müsste in der Woche des 4. Mai über sehr kurzfristige Öffnungen bereits für die Woche des 11. Mai abstimmen. Ob das Parlament das machen würde, bleibt offen. Aber es geht ja aktuell auch mehr darum, den Druck auf den Bundesrat zu erhöhen.
Oliver Washington. Und so geht's bei uns weiter. Iran versus USA, das übliche Geplänkel oder doch etwa mehr? Wie feiert man Ramadan, wenn eine nächtliche Ausgangssperre herrscht? Eine besondere Herausforderung für Muslime in Jordanien. Und Soldat Gunziger bewacht die Schweizer Grenze vor Corona. An ihm kommt keiner vorbei.
Ja, es sind eben genau die Spaziergänger und die Hunde, wo in der Absperrung vorbeilaufen, wenn wir nicht da wären.
Unsere Reportage aus der Region Basel. Erst aber dies hier. Wie geschäftet eine Bank in der Corona-Krise? Bei der Credit Suisse sieht das auf den ersten Blick nach Wachstum aus. Sie hat im ersten Quartal sowohl Erträge und Gewinne gesteigert. Aber Corona hinterlässt auch bei der CS tiefe Spuren. Chef ist seit Februar Thomas Gottstein. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat ihn per Telefon interviewen können.
Thomas Gottstein, Sie sind seit wenigen Wochen Chef der Credit Suisse. Zeit, sich wirklich einzuarbeiten, hatten Sie eigentlich keine?
Ja, ich hatte etwa 3 Wochen, bevor die Covid-19-Pandemie wirklich Realität wurde, auch in Westeuropa und in der Schweiz. Und dann haben wir uns konzentriert auf diese neue Krise und haben natürlich vor allem die Gesundheit unserer Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt.
Sie spielen auch eine wichtige Rolle beim Hilfsprogramm des Bundes. Die Credit Suisse hat bisher 14.000 Hilfskredite an KMU vergeben, Gesamtsumme fast 2,5 Milliarden. Für welchen Teilbetrag davon steht effektiv die Credit Suisse im Risiko?
Das ist zurzeit noch der substanziell kleinere Betrag. Wir sind ja nur mit 15% im Risiko bei den KMU-Krediten über 500.000 Franken und dort ist es etwa 400 Millionen von den 2,4 Milliarden. Wir glauben aber, dass diese zweite Tranche jetzt in den nächsten Wochen zumindest volumenmäßig stärker wachsen wird als die erste Tranche, wo der Bund 100% das Risiko übernimmt.
Das heißt, zuerst kamen vor allem die vielen kleinen Unternehmen, die ihren Kredit abgeholt haben, und jetzt kommen dann die größeren Unternehmen, die eben einen größeren Kredit brauchen.
Das ist richtig. Es geht auch ein bisschen länger, weil man hier doch ein paar Abklärungen machen muss, die Bilanz und die Erfolgsrechnung anschauen muss und so weiter. Das geht ein bisschen langsamer.
Man hört, dass viele KMU sich mal den Kredit sichern, aber das Geld noch gar nicht effektiv abgerufen haben, das mehr also als Sicherheit mal auf dem Bankkonto wissen wollen, ohne es schon anzufassen. Ist das etwas, das Sie auch beobachten?
Ja, das ist eigentlich auch die Idee, dass Sie ein Liquiditätspolster haben. Oft am Anfang bleibt dann das Geld auf dem Konto und dann wird es über die Zeit allenfalls gebraucht. Aber wir gehen auch davon aus, dass die Leute dann eigentlich relativ schnell das Geld auch zurückzahlen wollen, weil man dafür keine Dividenden und keine größeren Investitionen machen, solange man diesen Kredit hat auf der Bilanz.
Die Weltwirtschaft, die rutscht Richtung Rezession. Firmenkonkurse sind unvermeidlich im In- und Ausland. Sie haben 1 Milliarde insgesamt auf die Seite gelegt, Geld für Ausfälle, für Wertberichtigungen, für Abschreibungen, für Probleme, die Sie erwarten. Wie lange wird dieses Geld ausreichen, um eben die Verluste dann wirklich decken zu können?
Also wir sind hier relativ, sage ich mal, vorsichtig, aber je nachdem, wie sich das dann entwickelt, wenn es sich schlechter entwickelt, muss man zusätzliche allgemeine Wertberichtigungen machen. Wenn es sich besser entwickelt, wird man dann wieder diese Rückstellungen auflösen können.
Krise zwingt Unternehmen oft zu sparen, bei Banken heißt das dann oft Stellenabbau. Können Sie ausschließen, in der Corona-Krise Leute entlassen zu müssen?
Also wir haben zurzeit die Politik, keine Leute zu entlassen in der Schweiz und auch weltweit, solange diese Pandemie besteht, und werden sicher für die nächsten Wochen und Monate unter dieser Politik weiterfahren. Aber ich kann nicht mittel- bis langfristige Versprechungen machen in dieser Richtung. Also ich gehe sicher mittelfristig davon aus, dass die Digitalisierung jetzt einen neuen Beschleunigungsschub erhält. Und ich gehe auch davon aus, dass wir hier unsere Lehren ziehen, auch bezüglich Anzahl Filialen in der Schweiz.
Sagt Thomas Gottstein, Chef Credit Suisse Schweiz. Gestern Mittwoch hat Iran einen Satelliten ins All geschossen. Offiziell spricht Iran von einem zivilen Satelliten, der Daten zu Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft sammelt. Andererseits reden die iranischen Revolutionsgarden von einem militärischen Projekt. Die USA und Israel machen sich Sorgen. US-Außenminister Pompeo sagte, Iran dürfe laut einer UNO-Resolution gar keine Raketen ins All schießen. Fredrik Steiger, Sie verfolgen die Entwicklungen des Konflikts zwischen den USA und Iran. Was weiß man über diesen iranischen Satelliten?
Man weiß noch recht wenig, weil der Iran ziemlich dürftig informiert bisher. Sie sprechen zwar, vor allem die militärische Führung, von einem militärischen Satelliten, aber das kann natürlich vieles bedeuten. Das kann anfangen bei einem Erdaufklärungs-Spionagesatelliten, das kann weitergehen über einen Satelliten, mit dem man andere Satelliten angreifen kann, bis hin zu Satelliten, mit denen man auch Erdziele angreifen könnte. Ob dazu der Iran in der Lage ist, höchstwahrscheinlich nicht. Es spricht wenig dafür. Deswegen ist die Variante Spionagesatellit wohl die wahrscheinlichste. Aber letztlich ist wahrscheinlich gar nicht die entscheidende Frage, was kann dieser Satellit, was wird er tun? Es geht stark um Symbolpolitik. Teheran will zeigen, wir können solche Satellitenstarts durchführen, nachdem es nun mehrfach gescheitert ist. Man will auch zeigen, man könnte aufgrund dieses technischen Know-hows auch im Bereich Raketentechnologie wesentlich vorankommen. Und es geht um ein Muskelspiel, nach Innenstärke zu zeigen und auch der Welt zu zeigen, dass man trotz scharfer Sanktionen nicht bereit ist, klein beizugeben.
Die USA sorgen sich, dass der Satellit ein Zusammenhang hat mit dem möglichen Bau von iranischen Langstreckenraketen. Sind Ihre Sorgen berechtigt?
Sie sind zum Teil berechtigt. Zwar ist die Technologie, die man braucht, um einen Satelliten zu lancieren, nicht genau dieselbe, die man braucht, um Langstreckenraketen abschießen zu können, aber die Technik ist verwandt. Man kann also, wenn man das eine tut, Lehren ziehen für das andere. Und die große Frage, die sich natürlich jetzt stellt, verletzt der Iran mit seinem Satellitenabschuss jetzt tatsächlich schon Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates, das Verbot in die Entwicklung von Atombomben und entsprechende Raketen zu investieren, oder tut er das nicht? Die Amerikaner und die Israelis und andere sind der Meinung, klar, der Iran verletzt dieses Verbot, man müsste jetzt handeln. Andere Staaten sehen das gerade noch als zulässig an.
Die USA haben im Persischen Golf Kriegsschiffe stationiert. Diese Schiffe seien letzte Woche von iranischen Patrouillenbooten bedrängt worden, sagt die US-Marine. Präsident Trump drohte den Iranern, dass diese Boote versenkt würden, wenn es zu neuen Störungen käme. Fredrik Steiger, droht eine militärische Eskalation?
Das Risiko ist bestimmt vorhanden. Allerdings nüchtern betrachtet hat eigentlich weder der Iran noch die USA das ein Interesse an einem direkten militärischen Schlagabtausch. Der Iran, weil er diesen Schlagabtausch am Ende verlieren würde. Die Amerikaner, weil sie für einen Sieg in diesem Schlagabtausch doch einen hohen Preis bezahlen würden. Aber die politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern in dieser Region mit dem militärischen Gerät, das schon vorpositioniert ist, sorgt natürlich dafür, dass ein kleiner Fehler, eine kleine Fehleinschätzung, ein falsches Urteil, eine Überreaktion dazu führen könnte, dass es halt trotzdem kracht. Und wenn natürlich Präsident Trump noch Öl ins Feuer gießt mit seinen Tweets, dann wird so diese Variante noch wahrscheinlicher.
Muss man die angeheizten Spannungen auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise sehen? Sowohl die USA als auch Iran sind von der Viruspandemie massiv betroffen.
Genau, das sind sie, und keine der beiden Regierungen, weder die in Washington noch jene in Teheran, haben bei der Corona-Bekämpfung eine gute Figur gemacht. Sie haben zum Teil versagt, sie werden innenpolitisch kritisiert, und in solchen Situationen ist die Verlockung jeweils groß, von innenpolitischen Schwächen abzulenken mit einem außenpolitischen Fokus, indem man einen äußeren Feind sucht und dass Iran und die USA jeweils gerade den Lieblingsfeind, nämlich den anderen, finden. Das ist naheliegend, und dieses Feindbild, das ist jederzeit kurzfristig aktivierbar, und das ist genau das, was Präsident Trump und die iranische Führung im Moment tun.
Fredrik Steiger, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Entscheidend ist, ob man die Mondsichel sieht. Entscheidend dafür, wann der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt. In Jordanien gucken heute Abend muslimische Geistliche zum Himmel hoch. Sehen Sie die Mondsichel, dann gilt ab morgen in Jordanien Ramadan. Und das heißt, tagsüber wird weder gegessen noch getrunken. Erlaubt ist das erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Für Muslime ist der Ramadan die festlichste Zeit des Jahres. Man besucht nach Sonnenuntergang Freunde und Verwandte. Dieses Jahr entfällt dieses Fest in Jordanien. Wegen der Corona-Epidemie gilt seit Wochen eine nächtliche Ausgangssperre. Und diese ist jetzt von der Regierung bis Ende Mai verlängert worden. Wie kommen die Menschen in Jordanien damit klar? Der Stimmungsbericht von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner aus Amman.
Im Stadtteil Swefiye zieht eine Frau einen Rollkoffer. Der Mann neben ihr trägt schwere Einkaufstaschen. In Amman ist Einkaufen nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erlaubt und nur tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr. Autofahren darf fast niemand. Damit will die Regierung erreichen, dass die Menschen in ihren Quartieren bleiben. Die Frau trägt eine Schutzmaske. Ihre Enttäuschung verbirgt diese jedoch nicht. Sie hatte gehofft, die Regierung werde die nächtliche Ausgangssperre während Ramadan etwas lockern. Aber außer dass Einkaufen bereits ab 8 Uhr morgens erlaubt sein wird, bleibt die Regierung hart. Kein Ausgang am Abend mit Freunden, kein gemeinsames Fastenbrechen, keine Besuche. Einen so traurigen Ramadan habe ich noch nie erlebt, sagt die Frau. Nicht einmal gemeinsames Wasserpfeifen rauchen, lacht der Mann neben ihr. In Jordanien haben wir rund 400 Corona-Fälle. Ihr in der Schweiz habt über 27.000, weil die Leute dort auf die Straße dürfen und Feste machen, sagt er. Die Schweiz mit ihren Pharmakonzernen und hervorragenden Spitälern könne sich das leisten. Sein Land sei arm und müsse zum Schutz der Bevölkerung zu tyrannischen Maßnahmen greifen. Nur deswegen akzeptierten die Leute diese. Nicht alle können glauben, dass sie Ramadan so ganz ohne Geselligkeit verbringen müssen. Es sei schon schlimm genug, dass alle Moscheen geschlossen seien, sagt diese Frau, die zu Fuß von weit her gekommen ist, um für arme Kinder in ihrem Quartier Essen zu kaufen. So Gott will, können wir vielleicht doch noch etwas Ramadan feiern, Leute besuchen, zusammen Fasten brechen, sagt sie durch ihre Schutzmaske. Wenn es 14 Tage lang keine neuen Corona-Fälle in Jordanien gäbe, habe die Regierung versprochen, die Ausgangssperre aufzuheben. Soweit ist Jordanien noch nicht. Normalerweise stehen die Menschen vor Ramadan Schlange vor einer der beliebtesten Metzgereien in diesem Quartier. Jetzt wartet ein einziger Kunde. Die Auswahl an Fleisch ist geringer als sonst. Wir haben nur noch einheimisches Fleisch, weil Importe zurzeit kaum möglich sind, sagt der Metzger. Kunden kämen fast keine mehr, weil er auf Bestellung Hauslieferungen mache. Die Straßen am Tag vor Ramadan sind leer. Auf einer Treppe vor einer geschlossenen Bank trinken ein Pilot und ein Ingenieur zusammen eine Cola. Jetzt findet man Piloten und Ingenieure auf der Straße, lachen die beiden. Sie können zurzeit nicht arbeiten, weil Jordaniens Grenzen geschlossen sind. Der Pilot ist Christ, der Ingenieur Muslim. Beide sind fast 5 Kilometer gelaufen, um einander hier zu treffen. Die Ausgangssperre, erst recht während der sonst so festlichen Ramadan-Nächte, finden sie ärgerlich. Aber was sollen wir tun? Mit der Regierung streiten? Dann landen wir im Gefängnis, sagt der Pilot. Wir haben keinen Lohn, aber wir sitzen glücklich hier und trinken etwas. Nur die Zeit dürften sie nicht vergessen, damit sie vor Beginn der Ausgangssperre wieder nach Hause kommen.
Go back home. Running like mice running to the house.
Wie Mäuse rennen wir nach Hause, wenn wir die Lautsprecherdurchsage hören, lachen sie und sagen dann, wenigstens sei die Regierung fair. Christen hätten keine Ostermessen feiern dürfen. Muslime dürften sich abends nicht zum Ramadan-Gebet versammeln. Sie saßen alle im gleichen Boot.
Rendezvous 5 vor 1. Die Schweiz hat an den Grenzen zum Ausland systematische Grenzkontrollen eingeführt. Nur wenige dürfen passieren. Keine einfache Aufgabe für die Grenzwächter, denn es geht um fast 2000 Kilometer Außengrenze. Deshalb unterstützen Soldaten das Grenzwachkorps. Im Dreiländereck bei Basel ist der Grenzverlauf nicht immer ganz klar, weil die Region dicht besiedelt ist. Neben den offiziellen Grenzübergängen führen zahllose Schleichwege über Felder und durch Wälder in die Schweiz. Wie sich das neue Grenzregime eingespielt hat, zeigt die Reportage von Ivan Santoro.
Morgen.
Wir schaffen?
Ja. Frühmorgens, kurz nach 6 Uhr, am Grenzübergang bei Alschwil. Eine Blechschlange bewegt sich langsam von der französischen Seite her in Richtung Schweizer Grenze. Grenzgängerverkehr aus dem Elsass.
Der Schweizer Zoll, Freiermut, können wir arbeiten?
Ja.
Wo?
Grenzwächter Christian Feiermuth und zwei weitere Kollegen kontrollieren jedes ankommende Auto und verlangen Ausweis und Grenzgängerbestätigung. Die Grenzgänger zeigen die Papiere unaufgefordert. Kaum länger als 10 Sekunden müssen die Fahrzeuge anhalten. Es ist schon fast eher ein Vorbeirollen.
Ja, also das Ganze hat sich jetzt auch schön eingependelt. Am Anfang ist das nicht so tief gegangen. Hat jeder sein Ausweis noch mal so vorgegraben. Und mittlerweile läuft das eigentlich ziemlich gut. Ihr seht, also Rückstau haben wir nicht mehr gross. Es ist ziemlich fließend. Dankeschön, schönen Tag. Ade.
Sagt Grenzwächter Freiermuth. Das Prozedere zwischen Kontrolleuren und Kontrollierten scheint sich also eingespielt zu haben, wie auch die Reaktion dieses jungen Franzosen zeigt.
Also es ist ganz normal für uns. Also ganz kein Problem, wenn wir brauchen 10 Minuten mehr für das Zoll.
Währenddem die systematischen Kontrollen am Grenzübergang von den Kollegen weitergeführt werden, gehen Grenzwächter Christian Freiermuth und sein Kollege Raphael Nebel auf Patrouillenfahrt. In einem unauffälligen silbergrauen Transporter fahren sie zu einem unscheinbaren Grenzübergang. Dieser wurde gesperrt und mit schweren Betonpflöcken abgeriegelt. Trotzdem nähert sich ein Auto mit französischem Nummernschild der Absperrung.
Ja, da ist zu, hä?
Ja, ich warte vor.
Und jetzt?
Normalerweise ich arbeite bei Mikasa.
Ja.
Und ich musste einspringen für Oberwil.
Aha.
Und jetzt hat man den
Ah, sind nach Navi gefahren.
Ja, genau.
Sind da gefahren.
Das ist der Grund, ja.
Ob es eine Ausrede ist oder nicht, Tatsache ist, viele Grenzübergänge sind seit über einem Monat geschlossen. Aber nicht überall können aufwendige Betonelemente installiert werden, wie die Weiterfahrt der Grenzpatrouille entlang der schweizerisch-französischen Grenze zeigt. Genau dafür kommen Soldaten der Armee zum Einsatz. Zum Beispiel die beiden WK-Soldaten Petschart und Bürgin. Sie bewachen eine kleine Nebenstraße. Es ist kurz vor 7 Uhr, als die Grenzwachpatrouille eintrifft. Wachtmeister Bürgin rapportiert.
Bis jetzt heute haben wir einen Velofahrer gehabt, der will arbeiten, über den Grenzübergang. Den haben wir den weggeschickt und zum offenen Grenzübergang geschickt.
Es ist also wenig bis gar nichts los. Ist das nicht extrem langweilig, will der Reporter wissen?
Also langweilig ist es auf keinen Fall. Sie müssen denken, auf 6 Stunden passiert vielleicht nichts. Das Mal passiert etwas. Man muss immer wachsam sein, aufmerksam sein. Und dann geht die Zeit auch relativ schnell vorbei.
Meint Bürgin. Komme hinzu, dass alleine die Präsenz des Militärs an der Grenze ihre Wirkung habe. Einbrüche in dieser Region gäbe es seither kaum mehr, sagt Bürgin stolz. Wirklich heikle Szenen haben die beiden Soldaten noch keine erlebt. Aber trotz Sturmgewehr und Schutzweste habe er manchmal schon ein mulmiges Gefühl, sagt Kollege Betschart.
Wir haben von vielen Leuten gehört, dass auch halt Grenzen zu Drogenschmuggel verleitet. Und da jetzt die offenen Grenzübergänge relativ gut kontrolliert werden, dass sie jetzt auch die Zeit haben, nehmen sie jetzt eben, wie wir jetzt hier vor Ort an einem Feldweg sind, solche Routen. Und der ist schon vor sich geboten.
Ähnlich tönt es auch am nächsten Kontrollposten der Armee. Es ist mittlerweile nach 8 Uhr. Linus Brauchli und Yannick Gunziger sind seit 2 Uhr in der Früh auf den Beinen. Auch sie bewachen die Grenze auf einem einfachen Feldweg. Spaziergänger mit oder ohne Hunde kommen hier vorbei. Grotesk erscheint ihnen diese Überwachung aber nicht. Im Gegenteil, sagt Soldat Gunziger.
Ja, es sind eben genau die Spaziergänger und die Hunde, die an dieser Absperrung würden vorbeilaufen, wenn wir nicht da wären. Von dem her macht es schon Sinn, dass wir da sind.
Seit fast 6 Wochen am Stück sind die beiden im Dienst. Ende Woche ist nun der Grenzeinsatz für sie vorbei, währenddem für die beiden Grenzwächter die Arbeit weitergeht. Sie sind mittlerweile zurück am Grenzübergang Allschwil. Es ist nach 9 Uhr. Der Pendlerverkehr ist nahezu verstummt. Nur ein Velofahrer, der kontrolliert wird, schimpft.
Sehr mühsam. Jeden Tag das Gleiche. Jetzt nimmt sie ab, jetzt würde es vielleicht Sinn machen, ein bisschen mehr locker machen.
Ab wann die Grenzwächter wieder locker machen können, das wissen sie auch nicht. Noch gäbe es kein Datum, meinen Grenzwächter Nebel und Freier Muth. Aber auch sie sind nicht unfroh, wenn die systematischen Personenkontrollen bald ein Ende haben.
Morgen, Schweizer Zoll, Freier Muth, können wir arbeiten. Ja. Schönen Tag, merci, ade.
Die Reportage von Ivan Santora. Und gleich im 1. und 4. In Italien ärgert man sich über die EU, es gebe zu wenig Solidarität in der Corona-Krise. Die Schuld geben die Italiener vor allem den Deutschen. Im Tagesgespräch spricht die italienische Museumsdirektorin Maria Gazzetti über das angespannte Verhältnis der beiden Länder. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Das Bundesamt für Gesundheit hat seit gestern 228 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Für die Schweiz und Liechtenstein 23 mehr als gestern. Insgesamt gibt es nun rund 28.500 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt neu bei 1.268. Das sind 51 mehr als gestern. Die Besuchsverbote in den Alters- und Pflegeheimen müssten gelockert werden, gemäß den individuellen Voraussetzungen der Bewohnerinnen und Bewohner. Das fordert die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter. Menschen in Heimen bräuchten einen sehr hohen Schutz vor dem Coronavirus, aber auch die Entscheidungsfreiheit im Kontakt mit den Angehörigen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel warnt die Bundesländer davor, die Maßnahmen gegen das Coronavirus zu stark zu lockern. Die sinkenden Infektionszahlen seien lediglich ein Zwischenerfolg, sagte die Kanzlerin. Die Umsetzung in den Bundesländern wirke auf sie in Teilen zu forsch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.